Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Nicolas Kreuz, CEO von Invios.
Und wir sind hier auf dem Börsentag in Düsseldorf. Drum ist es laut, ganz klar. Was ich bis jetzt vermisst habe, ist eigentlich die Werkstatt da drüben, die die Autos repariert, die dann ab und zu so ein Auto hier durch die Hallen fährt. Du kennst es ja schon. Hast du dein Lieblingsauto schon rausgesucht? Wir sind nämlich, und das Bild muss man sich jetzt mal vorstellen, Kino im Kopf der Hörer, zwischen einem Mercedes Oldtimer, ich schätze, das dürfte Baujahr, also 62 sein, und da drüben stand ein ganz alter aus dem Jahr 32. Also, da stehen schon Werte herum, oder?
In der Tat. Also du hörst ja eigentlich, dass ich immer ruhiger werde, weil ich mir eigentlich wenig aus Autos mache. Das ist einer der ineffizientesten Fortbewegungsmittel. Wenn man mal schaut, und das ist das Wesentliche, was, glaube ich, uns alle hier beschäftigt, auch auf dieser Messe. Wir gucken raus. Was ich vermisse, sind Wolken. Wir haben bestes Wetter. Die Messe ist voll. Lass uns über diese Themen sprechen, was den Klimawandel anbelangt, was man vielleicht auch da machen kann.
Das stimmt. Ich habe auch gleich einen Interviewpartner. Wikifolio, da geht es um das Thema Wasser. Wasser, eine der wertvollsten Ressourcen. Du bist ja auch Fondsmanager. Hast du Umweltaktien im Depot?
Wir managen nach einem bestimmten Wertekompass, aber wir erfüllen keinen Artikel 9 Fonds. Das ist einfach eine Überzeugung, weil wir sagen, wenn wir in ein Anlageuniversum eintauchen, was begrenzt ist, wo wir Bid-Offer-Spreads haben, die groß wie ein Scheunentor sind, wo wir auf der Bond-Seite nicht genügend Material besitzen, um wirklich dort nachhaltig zu investieren. Wenn man dann sieht, wie die Konkurrenz Greenwashing betreibt, ja. Man kennt ja die üblichen Verdächtigen.
Jetzt muss man nicht sagen, es gibt ganz wenige Green Fonds, Artikel 9. Was ist Artikel 9? Vielleicht auf die Schnellerklärung noch für den einen oder anderen Hörer.
Also Artikel 9 oder die Artikel 8 Fonds erfüllen ganz harte Kriterien nach sogenannten ESG-Kriterien. Das ist Environmental, Social and Governance. Erstes steht für Umwelt, das zweite für Soziales, also in der Beziehung. Und Governance ist eben halt, wenn es dann auch noch andere standardisierte Verfahren erfüllt.
Ja, also ganz strenge Auflagen, wo dann quasi ein Fonds den Artikel 9 draufkleben darf. Thema Inflation. Das ist ein Ding, was nicht weggeht, oder? Jetzt hatten wir gerade, man kann sagen, nach der EZB ist vor der Fed. Haben wir jetzt den Zinsgipfel erreicht?
Ja, das Zinsplateau ist für beide großen Notenbanken, also sprich die Fed und die EZB, meiner Meinung nach erreicht. Man muss einfach sehen, dass da jetzt noch ein Abstand von knapp 150 Basispunkten sind. Die EZB hat das jetzt auf 4 hochgesetzt, die Fed auf 5,5. Die Fed hat früher begonnen. Ich denke, dass wir, und so ist es auch im Markt eingepreist, dass wir jetzt nahezu die Plateaus erreicht haben. Natürlich wird das nicht kommuniziert, sondern man wartet jetzt. Man ist ja auch in einer komfortablen Situation, hat die Hausaufgaben gemacht. Und dann gucken wir mal, wie sich das dann in 4, 5 Monaten im Frühjahr dann auch in Amerika wieder zuträgt. Ich glaube nicht, dass die EZB hier in Europa nochmal weiter die Zinsen erhöhen wird, aber auch nicht senken wird für 2023. Das ist perspektivisch, liegen die in einem anderen Zyklus. Aber für die Fed sehe ich durchaus nächstes Jahr dann schon wieder Zinssenkungspotenzial, was sie aber jetzt natürlich auf gar keinen Fall kommunizieren werden, weil die Daten noch nicht vorliegen. Man muss einfach nochmal auf makroökonomische Daten warten.
Was heißt das Ganze jetzt alles für die Börse? Vollgas und trotzdem hohe Zinsen? Passt das zusammen? Also Vollgas der Kurse, muss ich sagen.
Ist komplex. Wir sind, glaube ich, alle ziemlich überrascht worden von der bisherigen Rallye. Es ist ja eigentlich nur eine Erholungsrallye von dem wirklich Annus Horribilis des letzten Jahres. Ob es weitergeht, das ist die Frage der Börsenrallye, der Jahresendrallye. Wir sind jetzt im September, das ist statistisch gesehen immer ein relativ guter Monat, um einzusteigen, günstiger wieder einzusteigen.
Wann beginnt denn die Rallye? Ich habe einen Charttechniker letztens im Interview gehabt, der meinte, naja, so ab frühestens 2. Oktober geht es charttechnisch los. Kann man sowas sagen?
Schwierig. Also es gibt Auguren, und wenn man sich mal so die Statistiken von 2000 anschaut, bei allen großen Leitindizes, ist es in der Tat so, dass das letzte Drittel im September eigentlich immer das schlechteste Drittel ist im September, aber ob das jetzt zum 1. Oktober startet oder am 14. Oktober, das hängt ja von so vielen Einflussfaktoren ab, dass man das nicht wirklich seriös beschreiben kann. Und ob diese Rallye dann auch wirklich zutrifft. In 9 von 10 Fällen passiert das. Und das ist eine relativ hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Und ich sehe einfach den Zusammenhang. Es ist viel Liquidität im Seitenaus. Wir haben definitiv auch Performance-Druck bei vielen institutionellen, semi-institutionellen, privaten Investoren, die noch im letzten Jahr ein zweistelliges negatives Ergebnis aufholen müssen. Und die eventuell dann auch im Januar diesen fulminanten Anstieg der Breite zweiten Indizes gar nicht mitgemacht haben. Und seitdem läuft es ja seitwärts. Das heißt, zum Jahresende hin ist da ein gewisser Performance-Druck. Und all das zusammen, wenn wir jetzt nicht mikroökonomisch Enttäuschung erfahren durch Earning drittes Quartal, dann sehe ich durchaus noch Potenzial von dem aktuellen Status. Gut nochmal 5, 6, 7 bis 8%.
Okay, das ist doch mal eine Aussage. Also Jahresrallye voraus, so heißt auch dein Vortrag. Aber wo ist diese Rallye? Wo findet sie statt? Ich habe ja viele Interviews und dann sagte ich, ja wunderbar, alle Rallye. Und sagte, hey, Moment, Herr Heinrich, wir haben ja die Rallye nur in diesen großen Tech-Werten, da haben auch schon drüber gesprochen. Aber diese 7-8% Rallye, wohin und von welchen Aktien? Also wohin fließt das Geld?
Ja. Das schließt sich quasi nahtlos gedanklich an deine vorherige Frage an. Wenn man mal schaut, wo wir zyklisch konjunkturell stehen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir Gewinnrevision auch teilweise leben müssen. Und bekanntlich in einem Umfeld, wo das Geld teuer ist, wo wir hohe Zinsen haben, sind Smaller Midcaps eigentlich nicht die erste Wahl. Die erste Wahl sind die Unternehmen, die immer noch fair bewertet sind, beziehungsweise unterbewertet sind, parallel eben halt dem Blue Chip oder Standardwertebereich zugehörig sind, weil die letzten Endes auch eine konjunkturelle Abschwächung oder auch eine andere Situation besser abfedern können aufgrund ihrer Ressourcen. Also vom Zyklus her sollte man sich in einem breiten Markt aufstellen und wenn man nicht viel falsch machen möchte, dann kann man das durchaus auch mit einem Benchmark-Tracker, also den MSCI World, abzubilden. Dann hat man die Möglichkeit eben halt technisch an jedem Markt zu partizipieren. Technisch ist der japanische Markt sehr interessant momentan. Der Nikkei schwingt sich auf zu den nächsten Höchstständen.
Warum ist das so? Da gab es ja schon länger eine Reform, dass man den Aktienmarkt nach außen öffnen möchte. Dass die Firmen einfach offener sind für Beteiligungen aus dem Ausland.
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren und was dann letzten Endes das Narrativ, das bestimmte Narrativ ist für den Kapitalmarkt, das weiß ja keiner. Es gibt eine Vielzahl. Wir haben den japanischen Yen, der attraktiv einfach ist für ausländische Investoren. In einer schwierigen Marktumfeld flüchtet man gerne in den japanischen Yen, in den Schweizer Franken, in den US-Dollar. Das sind eben halt die Safe-Haven-Währung. Wir haben aber auch von der konjunkturellen Seite her in Japan eine prosperierende Wirtschaft. Wir haben ein extrem niedriges Zinsumfeld. Die befinden sich seit über 20, 30 Jahren in der Keynesian Liquiditätsfalle. Also für Investitionen eigentlich ein extrem attraktives Umfeld. Und dann hat man innerhalb der Binnenkonjunktur eben halt auch ein sehr, sehr stabiles Umfeld. Es gibt lange größere Faktoren, demografische Faktoren, die aber nicht so belastend wirken. Und charttechnisch ist es eben halt so, dass der Ausbruch nach oben hin gelungen ist im Nikkei. Und der Nikkei, wie gesagt, aufgrund des japanischen Yens eben halt auch als eine Art Safe Haven angesehen wird.
Und wie komme ich jetzt an mehr Informationen über Japan, an mehr Informationen über japanische Aktien? Man kann natürlich, klar, Japan als ETF kaufen.
Ja, da macht man eigentlich relativ wenig falsch. Ich bin aber immer ein Freund von Diversifikation. Da sind wir wieder bei dem Thema Neurofinance, was ja auch unser Institut ganz weit nach vorne stellt. In der Diversifikation, also in der Risikostreuung, liegt eben halt nicht nur, wie das Wort Streuung anbelangt, eben halt eine Risikoreduktion, sondern man hat eben halt auch die Möglichkeit, falls unsere Prognose nicht zutrifft und man ist eben halt beim Nikkei irgendwie mit 6% weltweit gewichtet, dann hat man halt die Chance, dass man auch in Amerika noch in einem Aufwärtsmove mit an den Aktien partizipieren kann. Auch das Gleiche für Europa gilt. Das heißt also, grundsätzlich würde ich mich nicht zu schmal aufstellen und nur auf den Nikkei spekulieren, sondern ich würde das breit, risikostreuend dann anlegen und beobachten mit nicht zu viel Downside. Das heißt also, nach unten hin die Risiken auch abschneiden. Das heißt, falls wir wirklich 10-15% wieder erwarten, in die andere Richtung gehen, also wir keine Börsenrallye haben, sondern einen Bärenmarkt, dann würde ich auch relativ zügig nochmal kurz rausgehen und diesen Washout abwarten, um dann wieder neu einzusteigen. Aktives Management, das ist es.
Ja gut, man weiß nie, wie sich die Börse entwickelt. Rom wurde in vielen Jahren erbaut. Nagasaki und Hiroshima wurden in einem Tag zerstört. Das ist auch so ein alter Börsenspruch. Was sind noch große Fehler bei der Aktienanlage?
Es gibt eine Vielzahl. Also in der Wissenschaft kursieren etwa über 200 unterschiedliche Anlagefehler mit einer unterschiedlichen Dimension, also einen unterschiedlichen Einfluss. Wenn man alles in einen Korb packt, eine einzelne Aktie und die lautet Wirecard oder auch momentan ja leider durch Siemens Gamesa, Siemens Energy oder man kann sich eine Vonovia anschauen oder eine Nvidia in die andere Richtung. Man sollte einfach das Geld breit streuen. Das ist einer der wichtigsten Regeln, die man beherzigen muss. Und man muss sein eigenes Risikoprofil kennen. Das heißt, aus einem Anlagehorizont von einem halben Jahr oder Jahr oder auch 2 Jahren sollte man an der Börse nicht Gelder investieren. Das bedeutet 3, 5 oder am besten Fall sogar mehr als 7 Jahre Anlagehorizont und das Geld dann für sich auch arbeiten zu lassen. Dann sollte man vergleichen. Die Kosten sind ein ganz wesentlicher Trigger. Wenn man also sich bei einem Profi in professionelle Hände begibt, dann sollte man eben halt auch einen Kostenvergleich machen. Und da diskutiert man durchaus auch momentan in offenen Regionen. Das heißt also, summa summarum, nach unten hin auch Risiken abgrenzen, Gewinne laufen zu lassen, nicht in Einzelaktien, sondern das gesamte Sammelsurium, alle Instrumente zu nutzen, alle Sektoren zu nutzen, alle Länder zu nutzen, die da Rendite bringen können am Aktienmarkt, das macht absolut Sinn und das ist das Gebot der Stunde.
Schlussfrage, Gebot der Stunde auf der Cash-Seite?
Nicht zu lang. Also man sollte nicht abwarten und denken, dass die Börse auf einen wartet. Man sollte sukzessive jetzt zusehen, weil wir ja auch gerade über diese Jahresendrallye gesprochen haben und auch über den guten Einstiegsmonat. Das ist in der Regel immer der August und der September, dass man nicht zu hoch die Cash-Haltung hält. Und wenn man dann wirklich in einem länger mittel- bis langfristigen Bereich auch in der Fixed-Income-Seite sich positionieren möchte, dann sollte man die länger laufenden Dinge noch momentan nicht anfassen. Das dauert noch etwas, bis das dann auch wiederum attraktiv ist. Also momentan ist die Zeit, noch weiter in den Aktien investiert zu sein oder weitere Engagements zu tätigen. Das ist meine Überzeugung, aber auch meine persönliche und ist keine Anlageempfehlung in diesem Sinne.
Weiterhin viele Schweißtränen hier auf dem Börsentag Düsseldorf bei gefühlt 28 Grad.
Vielen lieben Dank, gleiches zurück.
Börsenradio Network AG.